The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, und zwar Freitag, der 16. August.
Alle müssen sich klar machen, auch jetzt meine Partei, was wir eigentlich wollen. Es ist jetzt nicht so, und das ist ja der Unterschied zu 21, dass man sagt, oh, da ist ein Feld bereitet, bitte lass mich den Elfmeter schießen. Ich muss ihn nur reinbringen, so ist das. Sondern du wirst eingewechselt und es steht 4-0 gegen dich.
Hört. Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister, der immer ein wenig hadert mit den Unwägbarkeiten dieser Welt. Er spricht im Podcast der Kollegen von Politico über seine schwierige Ausgangslage als Kanzlerkandidat oder potenzieller Kanzlerkandidat der Grünen. Erstaunlich, was er da analysiert.
Du wirst eingewechselt und es steht 4-0 gegen dich.
Ja, es steht tatsächlich politisch 0-4 für die Grünen oder gegen die Grünen. Aber Robert Habeck ist nicht der Austauschspieler, als den er sich sieht, sondern er steht doch als Sturmspitze von Anfang an auf dem Feld. Die 4 Tore haben nicht andere Spieler der Ampel ins Tor geschossen, sondern es handelt sich um klassische Eigentore. Zum einen war da die Geschichte mit dem Atomausstieg. Ja, die Grünen der ersten Stunde speisten sich aus der Anti-Atomkraft-Bewegung. Das gehörte zur DNA der Partei. Aber ausgerechnet dann, als im Zuge des Ukraine-Kriegs der Gaszustrom versiegte, aus der Atomkraft auszusteigen, das kam nicht gut an. Bei großen Teilen der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft nicht. Es gab dafür gar keine Mehrheit. Nach einer kurzen Laufzeitverlängerung wurde dann der Stecker gezogen und Habeck selbst war es, der darauf beharrte.
Wir haben noch einmal sehr sorgsam geprüft, ob ein längerer Betrieb der Atomkraftwerke uns in dieser außenpolitischen Situation helfen könnte, für den ja noch hypothetischen Fall, dass die Energiezufuhr aus Russland nicht anders kompensiert werden könnte. Und die Antwort ist zu verneinen.
Seine Aussage, er sei von den AKW-Betreibern zu diesem Atomausstieg gedrängt worden, entpuppte sich als Unwahrheit. Die großen Firmen, zum Beispiel E.ON, widersprachen. Was Habeck behauptet habe, sei falsch, sagten gleich 2 der großen Energielieferanten in Deutschland. Klares Eigentor. Und dann ging es munter weiter mit dem Heizungshammer. Das Gebäudeenergiegesetz sollte ja erneuert werden, früher als geplant. Und dann stellte sich heraus, dass das Ganze nicht freiwillig von den Hauseigentümern und den Eigenheimbesitzern durchgeführt werden sollte, sondern dass da auch Druck, staatlicher Druck ausgeübt werden sollte. Und es stellte sich auch heraus, dass das Ganze teuer werden würde. 5-stellige Beträge für so eine Wärmepumpe kommen schnell zusammen. Und als dann die Mehrheit mit der Minderheit im Parlament darüber sprechen wollte, befand Habeck, dass hier keine Sprechzeit gewährt wird. Er wollte das Ganze im Schweinsgalopp durch den Bundestag peitschen. Naja, da hat das Verfassungsgericht dann dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben. Was für ein Debakel. Und jetzt haben viele keine Lust mehr, weder auf die Wärmepumpe noch auf Habeck.
Liebe Leute, es gibt Neuigkeiten aus dem Bereich klimaneutralem Heizen. Erstens, eine Wärmepumpe erhöht den Wert von Gebäuden.
Fakt ist, die Nachfrage ist eingebrochen. Die Prognose für das ganze Jahr liegt jetzt bei 200.000 verkauften Wärmepumpen. Nicht mal die Hälfte der zum Ziel gesetzten 500.000. Also wieder ein Eigentor für Habeck. Was für Unverständnis sorgte, gerade bei der eigenen Klientel, war dann aber das plötzliche Ende der Förderung von Elektroautos. Das war im vergangenen Dezember.
Willkommen bei Welt. Der überraschende Stopp der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos kommt aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion zu abrupt. Gefordert wird ein planbarer Übergang, denn bereits heute um Mitternacht soll ja die Antragsfrist für die Förderung auslaufen.
Als Grund wurde der klamme Bundeshaushalt aufgeführt. Das irritierte viele, denn CO2-arme Mobilität ist doch das Gebot der Stunde, oder? Stand das auch nicht im grünen Programm, dass die Elektromobilität gefördert wird mit Geld. Komisch, kapiert hat das Ganze kein Mensch. Mittlerweile gibt es keinen Zuschuss mehr, das ist gesichert. Der Absatz für Elektroautos in Deutschland ist, oh Wunder, eingebrochen. Eigentor Nummer 3 für Robert Habeck. Aber auch in Sachen China läuft's nicht gut. Der Minister ist, man kann das nicht anders sagen, auf dem Holzweg. Vor seinem Abflug nach China erzählte er noch den Journalisten:
Die Erfahrung der letzten Jahre, muss man sagen, ist, dass in jedenfalls den kritischen Bereichen eine zu große Abhängigkeit von nur einem Land, mit dem man in auch in einer gewissen Wettbewerbs- oder Systemrivalität steht, ein Problem werden kann. Das hat die deutsche Wirtschaft vollständig verstanden.
Doch die deutsche Wirtschaft hat keine andere Chance, als den Vizekanzler und diese China-Strategie zu ignorieren. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat die deutsche Wirtschaft 7,3 Milliarden Euro in China investiert, gegenüber 6,5 Milliarden Euro für das gesamte vergangene Jahr. Also eine richtige Steigerung. Volkswagen, BMW, BASF, alle zieht's nach China. Und warum? Ja, weil es im Inland nicht läuft. Weil Habeck als Wirtschaftsminister nichts für die Wirtschaft tut. Das Ganze ist eine Notmaßnahme zur Aufrechterhaltung von Umsatz, Jobs und Gewinn. Fazit: Wenn Habeck ein super Stürmer wenigstens für seine Partei im Wahlkampf werden möchte, dann muss er draufhalten. Und zwar auf das Tor des Gegners. So wie er bisher auftritt, ist er für Merz und Weidel und Wagenknecht kein Gegner, sondern deren nützlicher Idiot. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Carsten Soestmeier ist ein legendärer Fernsehkommentator für den Reitsport. Seine Olympia-Analyse und seine Liebe zu den Pferden, die besprechen wir gleich.
Ja, also ich bin ein halbes Pferd und mich fasziniert eben die Pferde. Mich fasziniert nicht Carsten Soestmeier. Mich faszinieren die Pferde und die obere Hälfte, wenn sie nicht wirklich was verkehrt machen.
So wie Carsten Soestmeier auf die Pferde, so schaut Anne Schwedt auf die Aktien und zwar heute auf die der Einzelhandelsfirmen. Eine dänische Bäckerei, das kommt heute Morgen noch dazu. Sie liefert ihren Kunden den ultimativen Vertrauensbeweis und macht damit gute Geschäfte. Und außerdem staunen wir über eine mehr als großzügige Multimilliardärin aus den USA. Olympische Spiele zeigen alle 4 Jahre nicht nur den Facettenreichtum der Sportart, sondern auch den der Sportreporter. Es gibt die lauten, es gibt die leisen, es gibt die kühl-sachlichen und es gibt die prosaisch veranlagten. Aber der Barock-Künstler unter den Sportreportern ist Carsten Soestmeier, weshalb er auch vor der Kulisse von Versailles zur Höchstform auflief.
Glückwunsch, ich verneige mich vor diesem Paar, vor diesem Pferd, wie es auch Michael Jung tut.
Seine Liebe zum Pferd treibt ihn dazu, sogar während seiner Reportagen mit dem Pferd selbst zu sprechen.
So komm, Chipmunk, Bröschi, lass die Beine und lass deinen Reiter da oben im Sattel jetzt bloß nicht hängen.
Mit diesem Tausendsasser des Sportjournalismus, der eigentlich Bankkaufmann gelernt hatte, der dann im Dressurreiten durchstartete, bis ihn eine Verletzung zwang, vom Pferderücken doch wieder auf die Erde zu wechseln, mit dem habe ich nach Olympia gesprochen. Über den Sportjournalismus, über das Reiten und den leicht dürftigen Medaillenspiegel der Deutschen in Paris. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Carsten Soestmeier.
Hallo, wunderschönen guten Morgen.
Herr Soestmeier, Sie sind eigentlich gelernter Bankkaufmann und trotzdem sprechen Sie eine Sprache, lyrisch fast, blumig, prosaisch, am Mikrofon, wenn Sie kommentieren. Woher kommt das?
Ich weiß es wirklich nicht. Also ehrlich gesagt war ich auch nicht unbedingt der emsigste und berauschendste Schüler in der Anwendung der deutschen Muttersprache. Aber mich haben immer Leute fasziniert, die wahnsinnig toll mit der Muttersprache umgehen konnten. Und vielleicht habe ich da so ein bisschen mir was abgehört, abgeguckt. Aber es passiert auch wirklich nur, wenn ich bei solchen tollen Ereignissen dann eintauche.
Ja, und manchmal flippen Sie auch richtig aus. Zum Beispiel, wenn Deutschland in Richtung Goldmedaille trabt oder galoppiert. Wie bringen Sie sich da in Stimmung? Oder ist das, wenn es losgeht, einfach in Ihnen?
das ist der absolute Begleitmoment, der dann mitgaloppiert. Das ist ja nicht so, dass du dann die Stoppuhr vor dir hast, noch 10, 9, 8, der Countdown läuft und gleich geht's los. Wenn da nichts passiert, passiert nichts. Das ist ganz normal. So, das ist wie im Fußball auch. Du kannst das Tor nicht herbeischreien, entweder es fällt oder es fällt nicht. Und beim Reiten ist es ähnlich.
Was würden Sie sagen, war Ihre beste, sozusagen mal ein richtiger Volltreffer, wo Sie sagen, das ist mir selber sozusagen wertvoll in Erinnerung?
Kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich auch nicht so ein großes Gedächtnis habe, was eigene Formulierungen anbetrifft. Vor allem vergesse ich sie sowieso gleich nach der Sendung und dann lese ich sie, aber ich habe da kein Gedächtnis. Wenn es da um ein Pferd gegangen wäre, das würde ich mir bis heute merken.
Ah, wieso das? Das ist der Unterschied zwischen der Reiterin und dem Reiter und dem Pferd?
Ja, also ich bin ein halbes Pferd und mich fasziniert eben die Pferde. Mich fasziniert nicht Carsten Soestmeier. Mich faszinieren die Pferde und die obere Hälfte, wenn sie nicht wirklich was verkehrt macht.
Was für ein Pferd wären Sie denn, Herr Soestmeier? Was für eine Pferderasse, wenn Sie ein ganzes Pferd wären?
Ich bin da völlig offen, was für eine Pferderasse. Ich möchte einfach mal einen Tag mal nur Pferd sein, um mich auch mit diesen Pferden zu unterhalten, damit ich noch mehr in sie hineinschauen kann, dadurch auch, um diese Faszination der Pferde besser zu verstehen, aber auch vielleicht die Momente, wo man ihnen eher keinen Gefallen tut oder womit man sie auch glücklich macht. Das ist so mein Wunsch, einmal im Leben mal für einen Tag oder zwei Pferd zu sein. Ist mir vollkommen egal, welche Rasse. Hauptsache, ich kann mit ihnen noch besser kommunizieren.
Ich meine, zum Sportkommentator haben Sie schon gebracht und zum Reitlehrer ja auch. Sie waren früher auch selbst aktiver Reiter, bis Sie dann mit 22, habe ich gelesen, also schon sehr früh aussteigen mussten, richtig?
Ja, gut, also ich habe den Reitsport nicht erfunden und ich glaube, die Welt hat mich auch nicht mehr vermisst, als ich nicht mehr im Springsport unterwegs war. Ich habe mit 21 noch bei der Essenmeisterschaft ein Springen der Klasse S, also über 1,40 Meter bis 1,50 Meter gewonnen. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was ich kommentieren darf. Und insofern ist an mir kein großartiger Reiter verloren gegangen und es hat zu dem Zeitpunkt die Tür geöffnet, dass ich merkte, dass es am Mikrofon in diesem Sport auch sehr schön sein kann.
Nun haben die Reiter ja ordentlich Medaillen mit nach Haus gebracht. In ihrer Disziplin lief alles glatt, muss man ja so sagen. Insgesamt, Herr Soestmeier, war die Medaillenbilanz eher dürftig, was jetzt auch kritisiert wird allgemein. Barcelona, damals waren wir noch Platz 3 im Medaillenspiegel, jetzt Platz 10. Bekümmert Sie das? Und falls ja, was sind die Gründe?
Also ganz ehrlich, ich bin jetzt Reitsportkommentator. Ich bin in diesem Sinne erstens mal völlig neutral, weil ich mich für Pferde und ihre Reiterinnen und Reiter begeistern kann. Und das ist auch mein Ansehen im Ausland. Auch in Paris war es so, sprechen mich auch mal niederländische Fans und sagen, Herr Soestmeier, ich möchte Ihnen mal ein Kompliment aussprechen und. Weil sie merken, dass ich für den Sport da bin und nicht für den Patriotismus. Und das ist jetzt die Frage des Patriotismus. Wir müssen uns mal vorstellen, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Aufwand, mit welchen Verzichtserklärungen in allen Belangen ja Athletinnen und Athletinnen in allen Sportarten unterwegs sind. Jahr für Jahr, teilweise Jahrzehnte oder eben über mehrere Olympiaden, Abständen der Olympischen Spiele hinweg, sich quälen. Dafür im Grunde genommen eine Hungerlohn als Unterstützung, sage ich mal, bekommen. Mhm. Wie wollen Sie es denn machen? Vielleicht ist es in anderen Ländern besser, dass finanzielle Anreize, da geht es ja nicht darum, reich zu werden, sondern wenigstens seinen Kühlschrank in aller Ruhe zu füllen und seine Rechnungen zu bezahlen. Und wenn das vielleicht mal ein bisschen besser auch angeglichen würde. Es geht nicht darum, dass der Deutsche Gold gewinnt, damit er in seiner Gesellschaft ein Ansehen hat. Und das geht's ja gar nicht. Aber ich finde, wenn jemand sich quält und macht und am Ende eine Medaille gewinnt, und jede Medaille ist sehr wertvoll, dann sollten wir aber auch Respekt davor haben, was der Mensch leistet und vielleicht auch mal hinterfragen, wenn er resigniert aus bestimmten Gründen, die ihm in der Unterstützung fehlen, ob man da nicht vielleicht die Tür auch mal aufmachen könnte.
Oder sagen Sie, als Sportfan und Sportfreak, der ja sich geoutet hat, gerade dass er nicht zunächst als Patriot nach Paris reist? Oder sagen Sie, die Öffentlichkeit, die anderen Medien, wir gucken einfach falsch, wir machen daraus, ich sag mal, ein politisches Kräftemessen, das da vielleicht gar nicht hingehört?
Nein, also es mag da vielleicht bestimmte Ansichtspunkte geben oder Betrachtungspunkte bei dem einen oder anderen. Wenn man dann sieht, dass dann USA und China, also zwei Weltmächte, die ja manchmal nicht unbedingt immer gleiche Interessen verfolgen, auf Platz 1 und 2 liegen und man vielleicht sagt, ich mag lieber Trump oder ich mag lieber Kamala Harris, egal wie auch immer. Aber wir sollten mal bei Olympischen Spielen grundsätzlich eher Coubertin in den Vordergrund stellen als irgendeine politische Einstellung. Und das ist doch das Wichtige und Faszinosum überhaupt. wir sehen es ja im Reiten, ist es ja völlig anders gelagert als im Breitensport. Wir haben erstens mal nur zu kämpfen im Breitensport, dass wir nach Corona überhaupt noch Menschen akquirieren können, die als Jugendliche und Kinder Sport betreiben, in Vereine gehen, ob das im Fußball ist, im Handball, in der Leichtathletik. Und wenn ich dann sehe, dass der Schulsport mehr und mehr in Frage gestellt wird, dass es ja kaum noch zumutbar ist, Kinder zu belasten mit einem Sporttest, dann frage ich, wo der Wettbewerbsanreiz am Ende auch hingehen soll, wenn ich im Grunde genommen schon in manchen Dingen ein bisschen verweichlicht werde.
Das heißt, Sie legen schon Wert auf Wettbewerb, auf Leistung, dass das auch von der Gesellschaft gewollt werden muss und nicht nur toleriert.
Also ich sag mal, jeder Athlet, zumindest in freien demokratischen Systemen, betreibt ja den Sport aus eigenem Interesse. Und da steht immer Leistung im Vordergrund. Es geht ja nicht um Zeitvertreib. Und ich finde, wenn ich Sport betreibe und wenn ich zu den Olympischen Spielen fahre als Athlet, dann ist auch die Erwartungshaltung beim Zuschauer automatisch da, was wird dabei rauskommen. Das ist das eine, was mit dem anderen immer sich nur verbinden lässt. Und ich frage mich halt jetzt, wenn man diesen Medaillenspiegel von jetzt sieht und den von vor über 30 Jahren, wo ist Deutschland geblieben, genauso wie Sie auch? Und da müssen wir einfach mal die Gründe eruieren, weil der Deutsche hat nicht kürzere Beine bekommen, der schläft nicht 15 Stunden länger als sonst oder was auch immer. Es muss ja Gründe haben und verblödet ist der Deutsche ja auch nicht, um jetzt das zu machen, was er früher par excellence konnte.
Also diese Ursachenforschung, sagen Sie, die sollten wir schon auch nach Paris und nach all dem, was wir gesehen haben in den vergangenen Jahren, das ist ja keine singuläre Erscheinung, diese Ursachenforschung sollten wir uns schon zumuten.
Also wegen mir muss keiner eine Goldmedaille gewinnen. Ich mag Menschen, weil sie so sind, wie sie sind. Ich definiere keinen Menschen wegen einer Medaille anders, ob bei Olympischen Spielen, Welt- oder Europameisterschaften oder wo auch immer. Aber bei Olympia ist ja immer so wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Wir schalten jetzt ein und wir spielen. Ja, okay, man kann es vielleicht so sehen oder man kann einfach mal sagen, wir schauen mal zu, wie gespielt wird. Aber wenn wir schon spielen und wenn wir erwarten, dass wir das Spiel gewinnen und Politiker, egal ob das ein Bundeskanzler ist, eine Innenministerin oder eine Außenministerin, dahin kommen und sich im Glanz der Medaillen gerne auch ein bisschen in der Sonne von Paris mitbraten lassen wollen, dann muss man aber auch sagen, ja, dann hilft aber auch dabei, dass dieser Glanz auch ein bisschen vielleicht unterstützt wird für die Zukunft und kommt auch mal dann vorbei, wenn es regnet.
Danach kann nichts mehr kommen. Kommt auch mal vorbei, wenn es regnet. Carsten Durstmeier, ich bedanke mich für das muntere Gespräch.
Gerne.
Und ich freue mich, wenn wir uns bald sehen im Berliner Westhafen. Am 10. und am 11. September findet dort nämlich zum zweiten Mal unser Strategiegipfel, man kann auch sagen, unser Familienunternehmer-Festival My Way statt. Und was genau passiert da? Da gibt's eine extra Infusion Zuversicht, denn Prominente und auch weniger prominente Mittelständler erzählen über das, was sie bewegt, über das, wie sie den Aufstieg geschafft haben und wie sie mit Niederlagen umgehen. Auf der großen Bühne hören wir diese Geschichten und wir vergeben den Pioneer Award für außergewöhnliche unternehmerische Leistung. Außerdem vernetzen wir uns, wir stehen zusammen, wir tauschen uns aus, wir stärken uns, denn wir sind die, auf die wir gewartet haben. Zu warten auf einen Regierungswechsel, auf einen Durchbruch in Bonn, Berlin, wo auch immer, das wird zu unserer Lebzeit so nicht passieren, wenn wir nicht dafür arbeiten. Mit dabei sind bei dieser My Way der Rennfahrer Nico Rosberg, Professor Miriam Meckel von Ada Learning, die Unternehmerin Sana Röser, Carsten Lindemann von der CDU, die ganze Familie Trigema kommt, wenn auch ohne Charlie den Affen, Sarah Wagenknecht wird da sein, dann Christian Lindner und die Pioneer Crew sowieso mit Dagmar Rosenfeld, mit Chelsea Speaker, mit Aleph Duhan. Also, wer hart arbeitet, auch das werden Sie auf der MyWay erleben. Der soll heftig feiern in der Halle auf unseren beiden Medienschiffen. Wir wollen gemeinsam was erleben. Und zwar zum Beispiel mit der Interpretin Vanessa Mai.
Ich vermisse das Gefühl, als wir zu zweit waren. Damals, als wir zwei Bonnie und Clyde waren. 200 km/h, wenn wir vorbeifahren. Jetzt bin ich für dich nicht mal mehr ein Zweitwagen.
Und wer es gern ein bisschen souliger und poppiger mag, der ist dann bei Calvin Jones richtig aufgehoben. Auch der kommt in den Westhafen. Starke Stimme, starker Künstler.
In my mind I call you home.
Be My Way, also unser Festival für die Familienunternehmen. Lassen Sie sich anstecken, lassen Sie sich anstiften. Am 10.11. treffen wir uns und alle Infos dazu auf der Website von My Way, von Pioneer oder einfach auch in den Shownotes dieses Podcasters. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da freuten sich die Anleger über gute Nachrichten aus dem amerikanischen Einzelhandel. Und meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street, die weiß sehr viel mehr darüber. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, gestern wurde ja der Quartalsbericht der Einzelhandelsbranche veröffentlicht. Sag uns, wie genau fielen denn diese Zahlen aus?
Echt sehr gut. Die Umsätze der Einzelhändler konnten im Juli deutlich stärker zulegen als erwartet, nämlich um 1% verglichen mit dem Vormonat. Experten hatten nur mit einem Plus von 0,3% gerechnet. Im Juni waren es noch minus 0,2%. Das hat bei den Anlegern dann die Sorgen vor einer Rezession deutlich gedämpft. Nach den schlechten Arbeitsmarktdaten hatten wir eine kleine Korrektur am Markt erlebt, weil die Anleger befürchtet hatten, dass die Fed zu spät die Zinsen senkt. Diese Sorgen sind jetzt zumindest vorerst gelegt. Dennoch gehen alle an der Wall Street davon aus, dass wir im September die erste Zinssenkung sehen werden. Ab 22. August beginnt aber auch die Notenbankkonferenz in Jackson Hole. Da könnte es vorab schon Details zur weiteren Strategie der Notenbank geben. So oder so gab es aber gestern erstmal Partystimmung an der Wall Street. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,4%, der S&P 500 konnte 1,6% zulegen und die Nasdaq sogar 2,3%.
Und mit dabei waren ja auch die Zahlen von Walmart. Wie sahen die aus?
Auch sehr gut. Der Umsatz konnte um 5% gesteigert werden, der operative Gewinn um 8,5%. Das nahm Walmart dann auch zum Anlass, um die Prognose zu erhöhen. Der Konzern kann von den Lohnsteigerungen und der geringen Arbeitslosigkeit der Menschen profitieren. Außerdem geht auch die Inflation zurück, was die Kunden wieder kauffreudiger macht. Die Kunden würden zwar weiterhin sehr genau darauf achten, was sie kaufen und auch nach Schnäppchen und besonderen Angeboten schauen. Außerdem würden sie eher auf nicht lebensnotwendige Dinge verzichten. Da Walmart die Kunden aber genau dort abholt, nämlich mit Großpackungen und billigen Preisen, kann der Supermarktriese echt super profitieren. Auch im Online-Geschäft kann Walmart abräumen, da gab es einen Umsatzplus von 21%. Die Anleger waren super happy, die Walmart-Aktie stieg um 6,6%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass in einer kleinen Kopenhagener Bäckerei das alte Sprichwort, ich glaube, es ist von Lenin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dass dieses Sprichwort in seiner dänischen Übersetzung anscheinend Vertrauen ist super, aber lassen wir doch das mit der Kontrolle einfach mal bleiben, bedeutet. Denn die 2023 eröffnete Bäckerei mit dem Namen Sinegas, zu Deutsch immer mit der Ruhe, setzt auf höfliche Selbstbedienung. Soll heißen, die Kunden packen sich die ausgewählten Backwaren selber ein und zahlen ganz unkompliziert per Mobile Pay. Ist der Akku des Handys mal leer, kann man die Zahlung auch für später aufheben. Der Gründer Martin Vogelius sagt, der Vorteil sei es, dass es eine kleine Bäckerei ist. Er backt und tauscht sich auch mal nett mit den Kunden aus. Den letzten Schritt, aber den des Bezahlens, traue er den Kunden selber zu. Naja, was soll man sagen? Die Kunden sind von diesem Konzept begeistert, wie sie dem ZDF erzählen.
Das ist schon sehr dänisch, dass man einfach hereinspazieren kann, sich nimmt, was man will und dann einfach so zahlt. Auf dem Land gibt's das ja mal, aber in einem Laden mitten in Kopenhagen, ungewöhnlich. Hoffentlich gibt es mal mehr davon.
Tja, und die Bäckerei läuft richtig gut und beweist damit im Vertrauen, das Leben nicht nur schöner, sondern auch profitabler machen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man, wenn man den Namen Gates hört, immer nur an den Microsoft-Gründer, an den Bill Gates denkt. Dabei hat seine Ex-Frau Melinda French Gates auch schon sehr viel Tolles geleistet. Die mittlerweile 59-jährige Multimilliardärin hatte schon immer ein Herz für soziale Projekte. Im Rahmen der Bill und Melinda Gates Stiftung, die sie mit ihrem Ex-Mann im Jahr 2000 ins Leben rief, spendeten die beiden viele, viele Milliarden Dollar. Im Mai diesen Jahres dann verkündete sie nun ihren Austritt aus der Stiftung. Vorangegangen war die Trennung der beiden. So, aber sie ist nicht ausgestiegen, weil bei ihr die Spendabilität versiegt hat. Nein, Melinda möchte fortan ihren eigenen philanthropischen Weg gehen. Sie setzt dabei einen klaren Fokus, wie sie in einem Video auf ihrem eigenen YouTube-Channel erzählt.
I just committed $1 billion to really help move issues forward. You know, for too long, there's been a playing on the defense because of lack of funding and not on the offense about women's rights. And I feel we need to protect those.
Mit einer Milliarde Dollar will sie erstmal anfangen. Das Geld wird an Menschen und auch an Organisationen vergeben, die sich für die Unterstützung von Frauen und von Mädchen in den USA und auf der ganzen Welt einsetzen. Wir begrüßen Melindas Einsatz, die Welt ein Stück besser zu machen und das Geld sinnvoll einzusetzen und nicht nur auf Rendite zu lauern. Wir stellen uns die bessere Welt schon mal so vor. Imagine von John Lennon.
Imagine all the people.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten, einen motivierten Start in dieses Sommerwochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Someday.